Hallo zusammen, herzlich willkommen im Printroom der Mark 3D. Der eine oder andere von Ihnen, der schon ab und zu da reingehört hat, hat festgestellt, wir bringen immer ein paar coole Podcasts mit echt coolem Inhalt, aber nicht nur mit coolem Inhalt, sondern mit Mehrwert, wo die Leute, die zuhören, auch am Ende des Tages was von haben. Heute habe ich was ganz Besonderes, denn die Mark 3D hat seit kurzem eine Partnerschaft mit KUKA. Alle, die sie zuhören oder zusehen, je nachdem, kennen KUKA. KUKA sind die orangen Leute? Nein, sind die netten Leute mit den orangen Robbys, die so tolle Roboter machen, wo man so ganz viele schöne Sachen mit automatisieren kann. Ich habe heute Robert Korte bei mir. Robert Korte ist ein Experte, wenn es um das Thema Automation, wenn es um das Thema Roboter geht. Jetzt hätte ich schon gerade eine Eselsbrücke gemacht. Robert, Roboter. Robert, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Sag doch mal drei Worte zu dir selbst.
Ja, danke für die Einladung, Joachim. Wie gesagt, Robert ist mein Name. Arbeite seit jetzt guten 5 Jahren bei der KUKA und ja, bin im Grunde genommen im Produktvertrieb für unsere orangenen Produkte hier zuständig. Das heißt, 6-Achs-Roboter, mobile Plattformen, alles das, was KUKA anbietet. Und wir sind ja im Grunde genommen vor ein paar Monaten mehr oder weniger durch einen Zufall zusammengekommen und freue mich, dass ich jetzt hier sein darf.
Super, super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Nochmal herzlich willkommen. Lass uns gleich ins Thema gehen. Du kommst ja viel rum. Du kommst viel in Unternehmen rein. Du siehst, was Sache ist. Sag doch mal ein bisschen zu aktueller Entwicklung und Innovation im Zusammenhang mit Roboter, mit Automation etc.
Also aktuell haben wir eigentlich ja mehrere Strömungen, die unsere Endkunden, Endanwender von Robotern erfahren. Das heißt, alle plagt im Grunde genommen, das ist eigentlich eher so das unschöne Thema, dass man Schwierigkeiten hat, Leute zu finden für die Aufgaben, die man in der Fertigung hat. Und auf der anderen Seite bieten wir zumindest einen Teil der Lösung, also den 6-Achs-Roboter, der dabei helfen kann, um genau diese Lücken zu füllen. Und das, was Innovation betrifft, sind jetzt nicht nur diese reinen 6-Achs-Roboter, die man mittlerweile ja schon im Fernsehen sieht, sondern vielmehr das Thema mobile Robotik, kollaborierende Robotik und Robotik, die vor allen Dingen einfacher wird und zugänglicher für kleine und mittelständische Unternehmen.
Heißt, letztendlich muss jedes Unternehmen, das irgendwo wiederkehrende Vorgänge hat, sich zwangsläufig mehr oder weniger mit dem Gedanken der Automatisierung mit oder ohne, wie auch immer, Roboter auseinandersetzen. Ist es richtig?
Ja, absolut. Und das müssen noch nicht mal große Stückzahlen sein, wo sich das lohnt, weil am Ende werden die Roboter ja deutlich einfacher zu bedienen sein. Das können kleinere Losgrößen sein, aber am Ende auch wiederum Aufgaben, die vielleicht etwas unschön sind, Beispiel Säcke palettieren, ganz stupide, wiederkehrende Arbeiten, die in der Regel relativ ähnlich zueinander sind, aber die keiner machen möchte.
Da hast du eigentlich schon in meine nächste Frage teilweise mitbeantwortet, denn die wäre, für wen ist eigentlich Automation ein Thema? Und, da kommen wir ein bisschen zu uns, kann man das irgendwie mit 3D-Druck kombinieren?
Also für wen das ist, jeder, der im Grunde genommen das Thema an die Maschine abgeben möchte, einfach weil er die Leute nicht hat, weil die Arbeit vielleicht auch ergonomisch belastend ist, das darf man auch nicht verkennen. Wenn ich jetzt an ein Beispiel vom Kunden denke, der hatte 5 Kilo schwere Teile, die mussten von so einer ganz einfachen Gitterbox auf dem Band abgelegt werden, aber das eben den ganzen Tag. Und an der Linie hatten die, glaube ich, Krankheitsfälle, die waren von der Quote her ziemlich hoch und bedingt durch 5 Kilo, die ich permanent immer von A nach B legen muss. Und das ist natürlich auch ein Grund zu automatisieren, Ergonomie, fehlende Mitarbeiter für das Thema und vielleicht das Thema etwas in Richtung Qualität zu verbessern. Auch das kann der Roboter ja genauer.
Man kann aber doch dann auch teilweise sagen, gerade wo du gesagt hast, so stupide Arbeiten, die immer wiederkehrend sind, dass der Mensch eigentlich für solche Arbeiten zu schade ist, oder?
Der ist absolut zu schade. Wenn man sich noch vorstellt, der Mensch ist eigentlich technisch gesehen die beste Maschine, die man sich vorstellen kann. Und die für eine ganz stupide, simple Arbeit zu nutzen, ist totaler Quatsch. Weil wir haben alleine in unseren Fingern so viele Achsen, da müssten wir wahrscheinlich 12 Roboter für haben. Also so gesehen ist der Roboter überqualifiziert.
Ja, der Mensch.
Quatsch, so mein Fehler. Also der Mensch ist überqualifiziert. Der Roboter übernimmt die einfachen Aufgaben.
Also wir können doch eigentlich dann dankbar sein, dass Leute wie KUKA und andere wirklich so viel Gehirnschmalz da reingesteckt haben und immer intelligentere Roboter entwickeln, die also immer mehr Aufgaben von dem Mensch übernehmen, damit wir den Mensch, die Ressource Mensch, wirklich viel mehr für Sachen nutzen können, die einfach nicht in welcher Form auch immer ersetzt werden können.
Absolut. Die Ressource Mensch fällt deswegen auch nicht zwangsläufig weg. Natürlich, es wird vielleicht dann nicht mehr die Arbeit für den Mitarbeiter geben, die einfache Tätigkeit zu tun, also das Beispiel mit den Säcken auf eine Palette zu werfen.
Ja.
Aber der Mitarbeiter, der wird dann vielleicht damit beschäftigt sein, wenn er dem wohlgesonnen ist, den Roboter in Betrieb zu nehmen, zu programmieren, oder er kümmert sich um neue Aufgaben in der Firma. Mhm. Und ich glaube, das gibt auch dem Unternehmen eine Chance, Mitarbeiter zu halten. Am Ende macht Roboter in der Fertigung, Cobots, bedienbar, einfach ohne Schutzräume, auch das ist manchmal möglich, macht so eine Firma ja auch sexy.
Ja, und das ist doch gleichzeitig auch der Punkt der Innovation.
Ja.
Ja, als Unternehmen müssen wir irgendwo innovativ bleiben, mhm, um nicht zu sagen, immer innovativer werden. Und genau. Robotik, Automatisierung, in welcher Form auch immer, ist einfach Innovation.
Mhm.
Und ist doch dann sicherlich auch, du hast das gerade angeschnitten, mit ein Punkt, worum, was ein Punkt ist, wo Mitarbeiter sagen, wow, ja, da wird wirklich innovative Technologie eingeführt. Ja. Das ist was, was für mich interessant ist.
Ja. Oder denke einfach an die Auszubildenden. Ne?
Ja.
Wenn ich Auszubildende begeistern will, dann ist das vielleicht nicht mehr klassisch an der Fräsbank mit dem Schraubstock irgendwelche Teile zu bearbeiten, sondern da ist es vielleicht in Zukunft spannender, wenn man als Unternehmen sagen kann, hey, wir haben hier innovative Technologien und dazu zähle ich jetzt nicht nur einen Roboter, sondern vielleicht auch ein guter 3D-Drucker. Und das bringt eigentlich auch die Themen an dem Punkt ziemlich schnell zusammen,
ja,
weil auch da trifft Robotik wiederum auf Innovation,
ja,
was den 3D-Druck betrifft.
Ja. Ja, weil ich kann natürlich nicht anders als sagen, 3D-Druck ist natürlich eine extrem innovative Technologie,
mhm,
und ich bin hundertprozentig einverstanden mit dir, dass Robotik auf der einen Seite, 3D-Druck auf der anderen Seite zwei extrem innovative Technologien sind,
mhm,
die wir aus meiner Sicht Stand heute, mhm, noch viel zu wenig gemeinsam nutzen. So, aus deiner Erfahrung heraus, auch so ein bisschen gewachsen aus unserer Kooperation,
mhm,
wie siehst du mehr und mehr, dass man die beiden innovativen Technologien vernünftig miteinander verzahnen kann?
Ich glaube, dazu müsste man einmal kurz ausholen, wie das ganze Zusammenspiel ist. Also Roboter, mhm, insgesamt die Lösung, mhm, und, mhm, dann die Lösung beim Endkunden. Das heißt, KUKA ist am Ende jetzt erstmal ein reiner Komponentenlieferant.
Mhm.
Das heißt, wir liefern den Roboter,
mhm,
und veredeln tut der Roboter ja dann der Integrator oder, mhm, der Maschinenbauer, mhm, in manchen Fällen auch der Endkunde selber, wenn er einen, mhm, eigenen Betriebsmittelbau hat. Und das Schöne ist, am Roboter selber kommt ja dann irgendwann der Greifer.
Mhm.
Da kommt die Inbetriebnahme, Programmierung, die Sicherheit kommt drumherum.
Mhm.
Und gerade beim Greifer, mhm, ist es ja ausschlaggebend, wie viel wiegt der Greifer.
Mhm.
Das Teil selber vom Gewicht kann ich, mhm, wenig beeinflussen.
Mhm.
Aber beim Greifer hat man immer noch einen großen Hebel,
mhm,
was der wiegen kann.
Mhm.
Und wir haben hier so ein paar Beispiele auf den Tisch liegen, deswegen,
ja,
muss ich da gerade immer so,
ja,
hinschauen. Das ist ein Greifer, der natürlich konventionell gefertigt deutlich,
ja,
schwerer werde.
Ja.
Was,
ja,
als Konsequenz hätte, ich bräuchte einen größeren Roboter.
Ja.
Ich habe mehr Kosten, die ich,
ja,
habe.
Ja.
Ich brauche eventuell oder ganz sicher,
ja,
auch mehr Platz beim, ja, größeren Roboter.
Ja.
Und das sind dann eben die Punkte, wo man,
ja,
ziemlich schnell mit 3D-Druck am Beispiel, nur, ja, am Beispiel Greifer,
ja, ja,
zusammenkommt.
Also das heißt, wenn ich mir den Robby wieder angucke, diese bestimmte Applikation angucke, wo der seine 500 Millionen Bewegungen da macht,
mhm,
kann ich noch einen größeren Mehrwert dahin kriegen,
ja,
dass ich mir ganz einfach den Greiferfinger angucke und sage,
ja,
wenn er jetzt 3 Kilo konventionell, mhm, gefertigt wiegt,
mhm,
ich könnte den rein theoretisch, mhm, durch ein bisschen Konstruktionsoptimierung oder wie,
mhm,
auch immer,
mhm,
auf was weiß ich, es gibt so Beispiele, 500 oder 400 Gramm runter machen,
mhm,
dann kommt tatsächlich das, was du gesagt hast, Robby, das, 2 Nummern kleiner.
Ja.
Das heißt, Investition geringer. Oder es kann doch auch sein, wenn die Fertigungslinie das erlaubt,
mhm,
dass ich den schneller laufen lassen kann, weil der weniger Volumen bewegt, oder?
Ganz klassisches Beispiel, wo es ja schon eigentlich gelebt wird, die Leichtbauexpertise ist der Rennsport.
Ja.
So, jedes Teil, jedes Gramm, was ich da einspare, macht den Wagen,
ja,
in der Beschleunigung,
ja,
schneller oder,
ja,
im Rennwagen und,
ja,
am Ende auch auf der, auf,
ja,
der Gesamtperformance.
Ja.
Und genauso ist es auch beim Roboter. Wenn,
ja,
ich hier vorne weniger Gewicht habe,
ja,
habe ich insgesamt weniger Trägheiten, die,
ja,
ich beschleunigen und,
ja,
wieder bremsen muss,
ja,
weil das muss der Roboter ja permanent,
ja,
wenn ich wirklich eine zügige Anwendung habe.
Ja.
Und dann merkt man das ganz massiv. Also ich habe ein Beispiel, das ist aus dem alten Projekt. Der Roboter hat eine Traglast, wir reden immer über Traglasten und Reichweiten,
mhm,
so im ersten Schritt beim Roboter von 10 Kilo.
Ja.
Und das Teil hat in Summe, ich glaube, 5 Kilo gewogen.
Okay.
Wo man denken mag, alles gut,
jo,
funktioniert.
Jo.
Ne? 5 Kilo kann der Roboter, 10 Kilo kann der Roboter, 5 Kilo wiegt das Bauteil. Das Thema war nur, dass der Greifer so ausladend war, dass das Bauteil gefühlt an dem Roboter so aussah.
Okay.
Das war sehr ausladend.
Ja.
Der Schwerpunkt war vom Roboter Flansch, also der ist immer hier vorne,
ziemlich
weit weg.
Okay.
Und wenn ich mir vorstelle, ich habe einen langen Hebel mit dem Gewicht ziemlich weit hinten, dann wird es halt auch bei 5 Kilo für den Roboter schwer.
Ja.
So, und wenn ich jetzt statt 5 Kilo als Beispiel 3 Kilo habe und am Ende hat sich der Kunde genauso geholfen, er konnte den Roboter behalten und hat sich durch Leichtbau, durch 3D-Druckkomponenten, jetzt bin ich kein Experte, welche Glasfaser und ob der Kohlenstoff genommen hat oder nicht, aber hat er sich geholfen und musste die Roboter nicht neu beschaffen oder austauschen.
Ja. Das heißt also, wenn man Robotik auf der einen Seite, 3D-Druck auf der anderen Seite zusammenfasst, gibt es dann noch ein erhebliches Verbesserungspotenzial für den Kunden, der den einzelnen Roboter einsetzt.
Absolut.
Entweder austauschen, Nummer kleiner, Kosten reduzieren oder, ich wiederhole, wenn die Anlage, wo der integriert ist, das erlaubt, Ausstoß um 10, 20, keine Ahnung, wie viel Prozent erhöhen.
Ja.
Und das einfach, Entschuldigung, das einfach nur... Mhm. Indem der Greifer nicht mehr konventionell gefertigt wird, sondern 3D gedruckt.
Ja, und das Allerbeste daran ist aus meiner Sicht noch, das hattest du beim letzten Mal ziemlich anschaulich beschrieben, um an diese gedruckten Teile zu kommen, das ist ja gar nicht schwierig. Das ist ja in der Abwicklung für jedes Unternehmen, was sich die Sachen sonst oder die einzelnen Komponenten selber beschafft.
Richtig.
Jetzt mal eben 3D gedruckte Greifer backen, das muss ich fremd vergeben.
Richtig.
Deutlich, deutlich aufwendiger.
Richtig.
Und an Beispielen auch in der Instandhaltung, die du mir mal gegeben hattest.
Ja.
Um Vielfaches preiswerter.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, das ist ja immer, das ist ja vom Prinzip her nichts anderes als der Robby, der was automatisiert.
Mhm.
Ja, ich bin nicht mehr abhängig von dem Mensch.
Mhm.
Ja? Mhm. So, und wenn ich in 3D einen Greiferfinger für so einen Greifer am Roboter drucke, ja, im Idealfall drucke ich den über Nacht mannlos. Das heißt, am nächsten Morgen, wenn ich meine Maschine einrichte, meinen Roboter einrichte, dann hat mein Kollege Mitarbeiter sofort seine entsprechenden Tools, seine Betriebsmittel etc., der kann sofort loslegen. Ja, der muss nicht mehr warten auf die interne oder externe Beschaffung.
Mhm.
Denn ich komme ja auch immer wieder in Unternehmen rein, wenn ich da so Greiferfinger sehe und so weiter. Und ich frage dann schon mal provozierend. Sag mal, Männer, wie lange habt ihr da drauf gewartet? Ja, der Karl hatte letzte Woche keinen Slot frei. Also mussten wir 3 Wochen warten, bis dass der die dazwischen gepackt hat. Oder beim externen Zulieferer bestellt.
Richtig.
Ja, der hat ja auch nicht gewartet.
Richtig.
Ja, und dann ist die ganze Installation der Anlage, das Einrichten, das hat sich alles verzögert.
Das zieht sich alles nach hinten. Und jetzt muss ich mir noch vorstellen, in so einer Projektphase, gerade wenn ich jetzt an unsere Partner denke, wir haben ja aktuell entspannen sich Lieferzeiten, zumindest bei uns, also dass wir gut verfügbare Produkte haben. Nur am Ende muss ja auch alles zusammen verfügbar bleiben.
Richtig.
Und wenn ich jetzt das Thema habe, ich habe ein Bauteil, was 10 Monate Lieferzeit und dann kommt noch dazu, dass ich dann in der Inbetriebnahmephase nochmal Wochen draufschlagen muss, weil ich eben auf Teile warten muss, außer konventionellen Fertigung, ist das ärgerlich.
Ärgerlich, weil eigentlich will ich ja produzieren, ich will ja fertigen.
Ich will loslegen, genau.
Dann sind wir eigentlich schon, das ist ein schöner Übergang zu dem nächsten Punkt, wobei du das auch schon angeschrieben hast. Was kann eigentlich alles automatisiert werden?
Also man kann wirklich bei exotischen Anwendungen anfangen, aber das, was erstmal konventionell ist, was man oder was man klassisch als Automation verstehen kann, sind einfache Handhabungsprozesse. Beispiel, ich möchte eine Maschine B- und entladen. Das ist, glaube ich, das, wo man
Klassiker.
Roboter sofort
genau
mit in Verbindung bringt.
Ja.
Ich kann den Roboter für Fügeprozesse nutzen, also klassisch schweißen. Auch da gibt es ja am Ende Vorrichtung oder Halterung, wo ich einen Brenner fixieren muss. Ne? Das kann klassisch sein, das kann könnte aber auch 3D gedruckt sein. Also Fügeprozesse, Endgraten wird mit dem Roboter auch gemacht. Also alles das, was abrasiv ist. Ja, einfache Anwendungen wie Palettieren, auch da, wo ich diese wiederkehrenden Tätigkeiten habe. Andersrum gibt es aber auch Anwendungen, die etwas ungewöhnlich sind.
Zum Beispiel?
Ein Beispiel, was mich in der Vergangenheit eigentlich immer wieder in Richtung, das war cool, erinnert, ist das Thema Knirschschienen.
Okay.
Also ich habe eine.
Ja, ja.
Und am Ende ist ja jede Knirschiene individuell.
Richtig.
So, und die Bauteile sind ja eigentlich Hilfsmittel, damit ich in der Nacht nicht meine Zähne aufeinander reibe. Die werden im Vorfeld gescannt. Also jeder Kiefer wird individuell gescannt.
Ja.
Dann habe ich ein Tiefziehbauteil.
Ja.
Und ein Integrator, der hat zum Beispiel das Gebiss oder das Negativ, hat er in Losgröße 1 ausgefröst. Ne?
Okay.
Und das dann in Kombination mit einer Drehachse und das auf einer Absolutgenauigkeit, weil es ja eben alles berechnete Punkte waren von kleiner 0,1 Millimeter plus minus. Das war schon, und in der Geschwindigkeit, die dazu auch noch sehr beachtlich war.
Wahnsinn.
Also das ist eine Anwendung, die dann eher außergewöhnlich ist. Aber oft findet man Roboter tatsächlich in klassischen Anwendungen. Oder ich möchte Teile prüfen, ich möchte kontrollieren, ob das, was ich gefertigt habe, dann auch den gewissen Maßtoleranzen entspricht.
Ja.
Auch da kann ich einen Roboter zur Manipulation nehmen.
Ja.
Ja, im Grunde genommen kann man sich alles vorstellen. Ja. Ganz abgefahrene Anwendungen sind Roboter in der Kieferchirurgie.
Echt?
Auch da gibt es Lösungen.
Okay.
Roboter, die Haare verpflanzen.
Wahnsinn.
Auch die gibt es.
Also letztendlich heißt das doch, es ist eine endlose Möglichkeit, ich sage mal gerne eine endlose Spielwiese, wo man Roboter nutzen kann.
Mhm.
Man muss sich einfach nur die Mühe machen, Prozesse zu hinterfragen.
Genau, hinterfragen und auch nicht scheu sein, einfach mal auf, auf den Hersteller, auf den Integrator, ob das KUKA ist oder ein anderer Hersteller, einfach mal zuzugehen, weil am Ende kann der Produzent ja nur gewinnen.
Richtig.
Ich habe nichts zu verlieren.
Richtig.
Ich hinterfrage meine Prozesse, genau wie du sagst, und schaue mir an, was könnten wir besser machen.
Aber wir haben doch da immer wieder das Problem, des Faktor Mensch, der auch, um den Mehrwert der Automation zu nutzen, aus seiner Komfortzone raus muss, oder?
Ja, es ist sicherlich eine neue Technologie. Alles das, was vielleicht erstmal noch ungewöhnlich ist. Also ich persönlich habe auch keinen 3D-Drucker zu Hause.
Mhm,
ich hätte wahrscheinlich auch erst noch nicht, du hast recht. wer weiß, vielleicht ist es bald anders.
Also das bedeutet aber, ich habe ja vor Jahren mal den Satz geprägt, Umdenken beginnt im Kopf.
Ja.
Ja, dieser Satz ist heute noch so aktuell wie vor 2 Jahren im Bereich vom 3D-Druck.
Ja.
Aber nach dem, was ich jetzt zugehört habe von dir und gelernt habe von dir, ist der genauso aktuell in Automation mit Robotik.
Unterschreibe ich sofort, absolut.
Klasse.
Ich glaube, es ist wichtig, die Mitarbeiter einfach mit ins Boot zu nehmen.
Ja, abteilungsübergreifend eine Botschaft rauszugeben.
Ganz genau. Und am Ende auch das ganze Thema mal auszuprobieren.
Genau.
Also ich muss ja nicht unbedingt sofort alles einkaufen, was man einkaufen kann am Markt.
Richtig.
Sondern ich schaue erstmal, okay, mit welchen Mitteln kann ich einen einfachen Testaufbau machen.
Weißt du, es gibt einen Lieblingssatz von mir, den kennt jeder meiner Kollegen, der heißt, machen ist wie wollen, nur krasser.
Genau.
Das heißt, wenn ich nicht mache, dann komme ich auch keinen Millimeter weiter.
So ist es. Ja.
Super.
Eben.
So, Roboter, Automation. Mhm. Aber der Robby alleine, ich nenne die immer gerne Robbys, weil ich meine, das wäre ein bisschen persönlicher, der Robby alleine, der macht ja noch keine Automation. Da gehört doch bestimmt noch Infrastruktur zu, oder?
Genau, also das, was wir eben hatten, wir haben den Roboter an sich, der wirbelt erstmal nur ein bisschen Luft durch die Gegend.
Ja.
Hoppala. Der wirbelt hier selber durch die Gegend. Der Roboter braucht eben den Endeffektor.
Mhm.
Das kann ein Sauger sein. Das ist im Übrigen, wir haben ja eben über Greifer gesprochen.
Ja.
Das war ja jetzt hier ein Sauger in dem Fall. Auch charmant, dass man hier, ich muss das anteasern, weil ich sehe oft andere Lösungen, wo man viele Schläuche sieht. Ja, in diesem Sauger sind ja jetzt hier, so habe ich, oder
Kanäle
so sehe ich
das zumindest,
die Kanäle sind integriert.
Ja, die sind eingedruckt, ne?
Eingedruckt.
Ja, ja. Das heißt, wir haben hier wirklich um die Ecke gebohrt, damit die notwendigen Luftkanäle in dem Bauteil drin sind. Was kannst du mechanisch so gar nicht mehr herstellen.
Das Einzige, ich muss noch diese Sauglippen einklicken und das
war's. Ja, und vorne die Pinne dran schrauben, bis fertig.
Da habt ihr die Gewinde eingedruckt?
Die sind, glaube ich, in dem Fall eingedruckt. Ja, teilweise drucken wir die ein, je nachdem, wie groß, wie klein die sind. Und sonst setzen wir einfach Einsätze rein.
Okay, Gewinde ist auch alle.
Ja.
Top.
Ja,
also das sind alleine auch Faktoren, wenn ich da dann denke, was dauert die Montage von einem komplexen Greifer?
Ja.
Das sind Arbeitszeiten, die da ins Land gehen und das Ding ist fertig. Genau, aber um zurückzukommen, Endeffektor.
Ja.
Es gibt Vorrichtungen, die ich natürlich auch um die Bereitstellung meiner Teile, also Fördertechnik dazu gehört, Sicherheitstechnik.
Ja.
Das ist das, was halt momentan die Normennummer hergibt oder die Sicherheitsrichtlinie, dass die Roboter in der Regel eingehaust sind, bedingt nicht unbedingt durch den Roboter, sondern durch den Prozess als solches, dass ich da einfach ein paar Spielregeln einhalten muss. Gerade wenn ich zum Beispiel super schnell fahren will, dann kann ich den Roboter nicht frei fahren lassen, egal was ich für eine...
Das heißt, der ist dann so eine Einhausung, so ein Käfig drin.
Genau, also als Beispiel Item als Profillieferant mit Makrolohnscheiben. Hindert den Menschen daran, in die Zelle reinzukommen. Der Roboter an sich kann so sicher programmiert werden, dass er da nicht rauskommt.
Mhm.
Genau, aber das wäre dann auch ein Teil der Gesamtlösung, damit der Roboter Musik macht oder wertschöpfend ist. Und dann kann irgendwann der Startknopf gedrückt werden und es geht los.
Wenn dann der Startknopf gedrückt wird, das alles eingerichtet ist und das alles läuft, dann kann man sich da vorstellen, und einfach nur die Hände reiben, oder?
Ja, also am Ende muss es sich natürlich alles rechnen.
Logisch.
Gebe ich dir recht. Die ja, Beispiele, die wir haben, jetzt muss ich echt einmal ganz kurz überlegen, was ich sage. Vielleicht gebe ich eine Indikation, was so ein Roboter einfach mal kostet.
Das wäre ein guter Punkt.
Darf man aber nicht als Gesamtinvestition für eine Lösung sehen. Ne, weil,
aber so einen Anfangspunkt machen.
Genau, also so ein Roboter, der startet, wenn ich die ganzen kleinen Roboter anschaue, die sind irgendwo bei 15.000 Euro aufwärts. Natürlich gibt es Roboter auch für über 100.000 Euro, aber da reden wir jetzt auch nicht über... Also da reden wir über Roboter, die weit über 600 Kilo bewegen. Also das sind keine Kindertrompeten mehr an der Stelle. Genau, der Roboter an sich, also ein ganz grober Daumenwert für eine Sonderlösung, kann man ungefähr mit 30% der Gesamtinvestition rechnen. Das heißt, Roboter kostet 30.000 Euro, dann kostet der Rest vielleicht nochmal 70, dann bin ich bei 100.000 Euro. Dann muss ich natürlich schauen, wie viel Mitarbeiter spart der Roboter, so krass sich das anhört, dann tatsächlich ein. Und da kann ich ja ziemlich einfach ableiten über meinen jährlichen Salär, den ich für meine Mitarbeiter zahle, vielleicht auch über das Thema Ergonomie und über vielleicht nicht 2 Jahre ROI, was so eine Anlage für mich kosten darf.
Aber wenn man das ein bisschen provozierend sagt, ist das Roboter, Automation, vice versa Mensch. Das ist korrekt, right? Ohne das, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ohne dass ein Eindruck entsteht, dass wir den Mensch nicht mehr gebrauchen. Sondern, wir haben ja am Anfang gesagt, uns ist der Mensch viel zu wertvoll.
Absolut.
Als dass wir den Mensch für Arbeiten nutzen, die viel einfacher und letztendlich effektiver von einer Maschine, sprich von einem Hobby, ersetzt werden. Genau. Weil sonst hätten wir alle heute noch keine Waschmaschine, oder?
Immer das,
wir wollen. Wir sind uns ja alle irgendwo zu wertvoll, dass wir an so einem Waschbrett da stehen und das händisch machen. Also haben wir eine Waschmaschine, die das automatisch macht. Und letztendlich ist der Robby ja nichts anderes, nur auf einem anderen industriellen Niveau.
Genau, wir wollen noch, also im Endeffekt wollen wir doch alle den Fortschritt, den technischen Fortschritt. Wir haben alle schöne Handys.
Richtig.
Wir fahren alle immer modernere Autos. Ja. Wir haben mehr Komfort zu Hause.
Ja.
Und das kommt ja nicht von ungefähr.
Ja.
Wenn wir uns die Anzahl der verkauften Roboter weltweit angucken und parallel dazu die Mitarbeiterentwicklung, heißt das ja nicht zwangsläufig oder hat es statistisch ja nicht ergeben, dass wir weniger Arbeit haben, sondern dass wir tatsächlich mehr Arbeit brauchen.
Richtig.
Und jetzt mit dem Fachkräftemangel ist das Thema so oder so ausargumentiert.
Ja.
Und es gibt tatsächlich in Deutschland noch eine Menge Luft.
Ja.
Es gibt ja immer diese Kennzahl, die muss man eigentlich, wenn man dieses ganze Thema Automation betrachtet, in den Raum werfen, ist die Roboterdichte.
Ja.
Das heißt, wie viele Roboter fallen in einem Land auf 10.000 mit Einwohner.
Okay.
So muss man es sehen.
Okay.
Und da ist Deutschland aktuell, meine ich, auf Platz 4.
Ja.
Das heißt, bei uns sind es 350, 360, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, Roboter auf 10.000 Mitarbeiter, während wir in Korea eine Dichte von 1.000 Robotern auf 10.000 Einwohnern haben.
Wahnsinn.
Ja, das zeigt einfach, wie viel Luft noch in Richtung Automation ist.
Ja.
Und damit ist jetzt nur Deutschland und Korea verglichen.
Ja, ja.
Es gibt echt noch viel zu tun.
Das heißt, da ist wirklich noch ein Riesenfeld vor uns.
Ja.
Und es gibt letztendlich keinen, der nicht irgendwo was handelt, fertigt oder wie auch immer, der nicht hinterfragen muss, diesen Prozess, kann ich den effektiver gestalten mit einem Robby und somit auch Mitarbeiter schonend. Weil wenn wir einen Menschen durch einen Roboter in einer bestimmten in einem bestimmten Arbeitsprozess ersetzen können, dann tun wir das ja nicht nur, weil wir hoffen, am Ende des Tages mehr Geld zu verdienen, mehr Kosten zu sparen und sicherer zu arbeiten, weil normalerweise der Robby keine schlechte Laune hat morgens, wenn es daheim mal ein bisschen gefunkt hat oder wie auch immer, was beim Faktor Mensch ja nicht auszuschließen ist, sondern wir wollen die Ressource Mensch doch viel effektiver einsetzen.
So ist es, ja.
Ja? Und eine stupide, immer wiederkehrende Arbeit, die macht ja auf Länge der Zeit nicht unbedingt happy.
Ja,
aber wir wollen ja jeden Morgen happy ins Unternehmen gehen und wollen Aufgaben letztendlich tun, was Herausforderungen sind, wo wir uns auch durchaus mal die Zähne dran ausbeißen. Ja. Nicht das Gleiche, und da sehe ich wieder die Gemeinsamkeit zwischen der Automation, dem Robby und dem 3D-Druck.
Aha.
Ja, das haben wir ja in vielen Fällen auch. Nicht zu mir kommen öfters Leute, die sagen dann, hey, du nimmst mir die Arbeit weg an meiner Fräsmaschine.
Aha.
Da gucke ich den erstmal an und habe ein bisschen Smilen drauf und sage, nee, Junge, ich nehme dir überhaupt keine Arbeit weg. Und dann zähle ich dir ein paar Beispiele auf von Bauteilen, die er heute aus seiner Fräsmaschine fertigen muss und frage ihn dann, ich sage, willst du das? Du hast doch eigentlich so einen Hals. Wenn dein Meister kommt und sagst, du musst die Dinger machen, ja, hast recht. Ich sage, genau das ist der Punkt. Ich will, dass du auf deiner Maschine, die eine Rieseninvestition kostet, wo du ausgebildet bist für, damit du die effektiv bedienen kannst, dass du dort Bauteile drauf machst, die man anders gar nicht herstellen kann. Aber das, was du gar nicht willst, das lassen wir den 3D-Drucker machen, damit du viel mehr Kapazitäten frei hast, die Bauteile zu fertigen, die gefertigt werden müssen und wo du am Ende des Tages auf deiner Maschine Geld mit verdienst.
Was mich da mal interessieren würde, wäre einfach, gibt es da ungefähr einen Vergleich? Also ich kaufe eine Fräsmaschine und ich muss da wahrscheinlich eine Schulung beim Anbieter besuchen und ich muss damit zurechtkommen. Investitionskosten, Mitarbeiterfortbildung und so weiter, Zeit, um einzurichten, richtig, im Vergleich zum 3D-Drucker.
Hey, das ist ein Unterschied wie Nacht und Tag. Ja. Verstehst du, wenn du heute eine Fräsmaschine hast, du hast eine wesentlich höhere Investition, ja, du musst die installieren, du musst in vielen Fällen da ein Fundament machen, dann musst du die da hinstellen, dann hat die eine gewisse Steuerung, ja, da muss dein Mann dran ausgebildet sein, der muss sich mit Zerspannung ein bisschen auskennen, ja, du musst wissen, was Drehen, Bären, Fräsen ist, was Gegenlauf, Gleichlauf fräsen ist, und hast du nicht gesehen, du brauchst Werkzeuge dafür, sonst kriegst du keine Späne darunter, du musst irgendeine Abteilung machen, die Werkzeuge vorher voreinstellt, vermisst, damit die in deine CNC passen. Du musst ein Programm schreiben und so einen ganzen, Entschuldigung, Rattenschwanz von Vor- und Nachrüsten. So, du musst dir Gedanken machen, wenn du den Bauteil fertig ist, dann hast du das von einer Seite zerspannt, dann musst du es umspannen etc. Beim 3D-Druck hast du nur noch den CAD-Datensatz. Den hast du aber auch für die Fräsmaschine, weil das dein Basis ist. Ja, diesen CAD-Datensatz, den nimmst du und lädst in eine 3D-Drucker-Software rein, die dann eben das Bauteil so aufbereitet, dass es druckbar ist. Und im Idealfall, nicht immer, aber im Idealfall, drückst du dann wirklich nur noch Start und guckst zu, wie das Bauteil dann auf einer völlig leeren Bauplattform anfängt, aufgebaut zu werden.
Das heißt, ich muss mir gar keine Gedanken machen über Anfahrstrategien und so weiter. Das Ding brechen die Layer in sich. Und
exakt. Es muss nur druckbar sein, es muss technisch möglich sein. Ja? Und dann läuft der Ding von alleine. Ich nenne das immer wieder, und das hat sich bis heute bewährt, 3D-Druck richtig in der mechanischen Fertigung als Ergänzung eingesetzt, ist Fertigung neu definiert. Ja, den Greifer, den du eben in der Hand gehabt hast, ich nehme mir den mal hier. Ja, ich habe eben gesagt, hier sind Kanäle drin. Die sind um die Ecke. Ja, da kommt doch keiner mehr Bohrer rein. Das geht technisch nicht. Konventionell. Ja, also ist das Bauteil, wenn ich das 3D drucke, da habe ich Fertigung neu definiert, weil ich es in einer völlig neuen Art und Weise fertigen kann. Und ich habe das schneller gemacht. Ich habe das preiswerter gemacht. Und von den mal ein bisschen in der Software das Bauteil zu generieren, von den 5 bis 10 Minuten abgesehen, habe ich das mannlos gefertigt.
Wo ist der Haken?
Der ist kein Haken. Der Haken ist nur Umdenken. Ich muss einfach begreifen wollen, dass es heute Fertigungstechnologien gibt, die mir das Leben um ein Vielfaches einfacher machen.
Ich bin gerade überlegen, habe ich hier mehr Verschleiß, kann ich das durchbrechen, aber ich kann
selbst nicht. Du kannst es nicht durchbrechen. So, du hast, wenn das früher ein Stahlteil war und von mir aus eine Standzeit von X hatte, und es eine gewisse Abreibung war, die gleiche hast du natürlich nicht bei der Kunststoffoberfläche. Ja, dann lass es doch die Hälfte Standzeit haben, wenn interessiert das. Dann druckst du halt über Nacht ein neues. Das Ding kostet, Entschuldigung, ein Apfel und ein Ei. Im Verglichen zu dem mechanisch gefertigten Bauteil. Und nochmal, wir haben eben festgestellt, so können wir es mechanisch gar nicht fertigen, weil wir die Kanäle nicht reinkriegen.
Genau, also vergleichbar ist es ja sowieso nicht zum klassischen Teil, was ich drucke oder fräsen könnte. Ja. Aber das ist eine Beispiel mit einem Teil aus der Instandhaltung, was er hatte, das sonst konventionell 300 oder 200 Euro kostet.
Richtig.
Und jetzt irgendwie bei 4,
unter 5, 10 Euro.
Unter 10 Euro.
Ja. Ja, wir haben da wirklich einen Vergleich gemacht. Lass das 3D-gedruckte Bauteil 10 Euro kosten. Das mechanisch gefertigte Frästeil waren 450.
Geil.
So, du hast, und das war ein Ersatzteil in einer Fertigungsanlage. Nicht nur ein Ersatz, sondern ein Verschleißteil, wo im Jahr auf einer Anlage, wenn ich das richtig im Kopf habe, um die 40, 45 gebraucht werden. Ja, jetzt kannst du natürlich zu deinem Zulieferer gehen, kannst sagen, fertige mir 45, dann machst du noch eine Sicherheit drauf, lässt 50 oder 60 fertigen, ja, könnte ja der Verschleiß mal ein bisschen größer sein und legst in die Schublade. Also hast du ein Jahr deinen Ersatzteilbereich da. Oder, wenn du das nicht willst, sagst du, komm her, du machst 2. So, für 2 fertigen braucht er natürlich mehr als für 40 auf einen Streifen zu fertigen. Wie dem auch sei, seitdem die Dinger gedruckt werden, hast du einen Kostenvorteil, eine Einsparung von, was haben wir gesagt, 440 Euro. So, und wenn du das mal 20 rechnest, dann bist du aber um die 20.000 Euro. Nur ein einziges Bauteil. Siehst du, und das Gleiche kannst du ja auch bei der Robotik machen. Mhm. Ja? Wenn die da eben die gleichbleibenden, zuverlässigen Bewegungen machen und du dann siehst, was dich das vorher gekostet hat, wie schnell dein ROI ist. Und aus diesem Grunde sage ich ja, die Kombination Robotik auf der einen Seite,
ja.
3D-Druck auf der anderen Seite,
ja.
Da ist ein endloses Potenzial.
Absolut.
Ja, endloses Potenzial. Diese Greiferfinger und so weiter leichter machen, mhm. Geometrien fertigen, die solche Greifer dann noch effektiver machen, mhm. wie ich sie mechanisch gar nicht herstellen kann. Ey, da liegt so viel Benefit drin.
100%. Ich meine, wir haben es ja auch geplant, dass wir mal unsere Partner beim nächsten Treffen aufschlauen werden.
Ja.
Ne? Dann kommt ihr mit Teilen vorbei und könnt das
noch. Und dann machen wir das live.
Genau.
Dann lassen wir live zusammen, lassen wir das drucken. Also, Automation und Robotik und 3D-Druck ist einfach wie so ein Paar. Ne? Die müssen eigentlich verheiratet werden. Ja? Es darf eigentlich kein Robby mehr da draußen bei irgendwelcher Greif-Handlingsfunktion und so weiter sein, der nicht irgendwelche 3D-gedruckten Greiferfinger oder sonst was hat. Anders ist es natürlich beim Schweißroboter. Mhm. Man muss natürlich immer die Kirche im Dorf lassen. Man muss auch das machen, was funktioniert.
Richtig.
Aber weißt du, wenn ich heute in Unternehmen gehe, wie gestern zum Beispiel, habe ich ein cooles Video auf LinkedIn gesehen von einer gigantischen mechanischen Fertigung mit über 200 CNC-Maschinen. Extrem modern. Aber da waren alleine drei Stationen an drei unterschiedlichen Maschinen. Da wurden Bauteile mit einem aus Stahl oder Aluminium, konnte ich auf den ersten Blick nicht sehen, mechanisch gefertigten Greifer gegriffen. Also das waren ideale Applikationen.
Mhm.
Ja, Stückzahl 2, die Greiferfinger 2 Stück pro Robby, ja, die sind die 2 Stück extra zersparen worden.
Eigentlich müsste man noch hergehen und sagen, pass auf, ich druck dir jetzt mal die Greifer, die du jetzt schon hast, in der gleichen Geometrie und du probierst sie mal aus. Ich sag dir, was sie kosten.
Genau.
Und überleg dir doch mal, ob du beim nächsten Mal...
Genau, wenn dann einer wirklich die Bereitschaft hat, ja, aus seiner Komfortzone hinausgeht, bereit ist, diesen Prozess zu hinterfragen und dann sagt, ja, ich will mir wenigstens mal die Kostengegenüberstellung angucken, da kriegt der normalerweise schon Glanz auf den Augen.
Ja.
Ja, weil wenn das Bauteil 3D-druckbar ist, nicht jedes ist, das muss man wissen, auch nicht jede Applikation, wenn du beispielsweise mit hohen Temperaturen zu tun hast, ja, dann kannst du keinen Kunststoffteil nehmen, dann kannst du zwar wieder ein Stahlteil nehmen, aber das ist ein Tick aufwendiger. Wenn das 3D-druckbar ist, kriegt der Glanz auf die Augen, wenn der die Fertigungskosten seinen Fertigungskosten gegenüberstellt und die Fertigungszeit seinen Fertigungszeiten. Ne, dann ist oft so, bei der mechanischen Bearbeitung ist die reine Fertigungszeit, die ist oft kürzer.
Ja,
wenn der da seine coole Fräsmaschine hat, die einmal eingerichtet ist, dann wuppt das. Aber die ganzen Rüstkosten, wo der hat.
Ja.
Ich habe mir so angewöhnt, wenn ich so auf Messen bin, da habe ich so zwei kleine 3D-gedruckte Bauteile, die eine Komponente sind, die ineinander geschoben wird.
Mhm.
Und ich sage immer auf der Messe so, wenn die Spezialisten dann kommen, die Zerspanungsspezialisten, ich sage, Männer, die zwei Teile brauche ich jeweils eins aus Aluminium. Ja, die sind nicht, was sind die? Die sind 50 mal 40 mal 40, ne?
Ja.
Und auch nicht extrem kompliziert. Da gucke ich, sag, wie lange braucht ihr dafür, wenn ihr die jeweils 2 Stück fräsen müsst?
Mhm.
Ja? Und was kostet euch das? Ja, die schnellsten, die sagen mir 4 Stunden für die beiden Teile.
Mhm.
Die vielleicht ticken realistischen sind, sagen zwischen 7 und 8 Stunden.
Okay.
So, das bedeutet, du hast einen Mann komplett diese 4 bzw. 8 Stunden beschäftigt, entweder in der Arbeitsvorbereitung oder an der Maschine. Du hast dann diese 4, 6, 7 Stunden, keine Ahnung, wie die dann lange braucht, die Maschine belegt. Du kannst auf der Maschine nichts anders machen. So, wenn ich dann sage, so Jungs, jetzt guckt mal hier, die beiden Bauteile haben mannlos gefertigt, exakt 10,5 Stunden gebraucht. Ja, das war vielleicht im Endeffekt länger, aber sie haben mannlos gefertigt.
So
gestern Abend um 5 angeschaltet und dann haben die eben nachts um 3 aufgehört. Da waren die Foxy und da kommst du morgens um 8 ins Office oder wann auch immer, holst die Dinge raus, bist fertig, baust ein.
Attacke,
exakt. Das ist Fertigung neu definiert.
Cool.
Also Automation, Robotik, 3D, mir macht das einfach Spaß. Und ich bin happy, dass wir eben durch die Kooperation, die wir haben, diese beiden Dinge, Roboter auf der einen Seite, effektiv 3D-gedruckte Bauteile auf der anderen Seite, mehr und mehr zusammenbringen.
Eigentlich haben wir ja, ich habe das mal gelernt, ein Emergenzphänomen.
Richtig.
Ein Emergenzphänomen, wo die Summe von 3D-Druck und Roboter mehr als 2 ergibt.
Ja, ist so. Nur da kommt wieder Umdenken, beginnt ins Kopf.
Ja,
ich muss die Bereitschaft haben, zu glauben, und zu akzeptieren, dass das wirklich so ist. Mhm. Und dann echt ins Unternehmen gehen und sagen, warum haben wir hier noch 5 Leute dran stehen? Warum stehen da nicht 3 Hobbys? Warum werden hier noch Einzelteile aufwendig zerspannt? Mhm. Warum haben wir nicht die Möglichkeit geprüft, die 3D zu drucken?
Ja.
Also es gibt eine ganze Reihe. Zusammenfassend kann man sagen, Roboter lassen sich nicht mehr wegdenken, Automation lässt sich nicht mehr wegdenken, mhm. 3D-Druck lässt sich nicht mehr wegdenken. Du hast mehrmals einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen, das ist Fachkräftemangel.
Ja.
Wir sind gezwungen, gewisse Aufgaben durch Maschinen, durch einen Roboter zu ersetzen, weil wir Leute nicht mehr kriegen. Genau. Das Gleiche gilt auch für den 3D-Druck. Was mhm. glaubst du, mit wie vielen Leuten ich da draußen gesprochen habe, die händeringend für ihre super coolen, tollen Bearbeitungsmaschinen Leute suchen, die die Ausbildung haben, die eine Ausbildung gemacht haben, die Interesse daran haben, mhm. die Dinger bedienen mhm. können. Ja, ich sage denen immer, ich kann euer Fachkräftemangelproblem kann ich nicht lösen, mhm. aber ich kann einen gewissen Prozentsatz dazu beitragen, dass ihr schneller eure Bauteile kriegt.
Also geht es bei euch eigentlich auch darum, dass ihr einfach zu bedienende Drucker habt oder einfache Schnittstellen, ohne dass ich da...
Plug and play.
Okay.
Einfach Plug and play. Und das Gleiche geht, das, was ich bisher von Robbys gelernt habe, ist im Prinzip nicht anders. Das muss einfach sein. Ne? Mein Beispiel ist immer... das schöne Smartphone.
Ja,
jetzt ist die eine sind Apple-Freunde, die anderen sind Android-Freunde, wie auch immer, das ist mir egal. Aber letztendlich sind die selbsterklärend.
Ja, das heißt, derjenige, der jetzt später irgendwann nicht mehr die Säcke palettiert, der bedient dann euren Drucker.
Ja, ganz genau so. Ne, das schönste Beispiel, was ich einmal hatte, war vor 2 Jahren, da haben wir eine nette neue Mitarbeiterin eingestellt. Mhm. Wenn die kommen, werden die immer so die ersten 2 Stunden ein bisschen von mir ongeboardet, kriegen ein bisschen was mitgeteilt, dann bist du schön essen gegangen, danach habe ich gedacht, so, komm her. Ich habe dir jetzt ein bisschen was erzählt. Du bist jetzt ein bisschen begeistert von 3D-Druck. Jetzt druckst du mal dein erstes Bauteil. Wie? Dann sind wir an den Rechner gegangen. Ne? Da habe ich ihm ein bisschen gezeigt, wie sie das Bauteil in die Software einlädt, dass sie das eben für den Druck generiert.
Ja.
Hey, keine 10 Minuten später, nachdem die vorm Rechner war, lief der Drucker. Noch nie einen Drucker vorher gesehen. Keine Ahnung gehabt.
Die Reaktion zeigt es ja einfach. Ne? Ja. Was wir aktuell eigentlich noch vorfinden, ist erstmal so ein bisschen...
Vorsicht,
Respekt.
Ja.
Ist das was für mich?
Ja.
Kann ich das bedienen?
Ja.
Ist das kompliziert?
Ja.
Ist das zu teuer?
Ja.
Das sind ja alles so, sag ich mal, so ein paar Mythen, die dann noch vorherschwelen. Und eigentlich ist es doch nicht so.
Aber weißt du, das Problem ist, ich weiß nicht, ob das am Faktor Mensch grundsätzlich liegt. Nein, das liegt an uns in Deutschland, glaube ich. Ich glaube, wir sind da extrem. Ja. Wir machen immer erstmal ein Fragezeichen.
Mhm.
Ja, das fällt mir teilweise auf in den Unterschieden der Mentalität, wenn ich nach USA komme und das mit hier vergleiche. Ja, die Leute, die sind im Allgemeinen viel bereiter, etwas Neues auszuprobieren.
Mhm.
Und wenn die dann auch vielleicht mal Geld in den Sand gesetzt haben, dann ist das Endergebnis, wir wissen und haben gelernt, dass es nicht funktioniert. Wir sind eine ganz entscheidende Erfahrung reicher und können auf diesem Wissen weiter aufbauen.
Absolut.
Warum nicht einfach mal machen? Ich wiederhole meinen Satz, machen ist wie wollen, nur krasser.
Mhm.
Ja, wollen kann ich eine Sache. Mhm. Nur wenn ich nicht aufstehe und loslege, wird er nie ein Schuh draus.
Ich werde kein Schwimmer, wenn ich es mir theoretisch durchsetze.
Exakt.
Ne?
Ja,
ich
genau.
Muss machen.
Genau das ist es. Deshalb machen.
Stimmt schon.
Mensch, wir sind ziemlich am Ende angekommen, Robert. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Ich habe was Neues gelernt. Zusammenfassend. Wir kommen zu dem Ergebnis, Roboter genial, 3D-Druck genial. Wir sorgen dafür, dass wir das Ganze mehr und mehr zusammenbringen und dass einfach letztendlich das dazu führt, irgendwann gibt es keinen Robby mehr, der bei der entsprechenden Applikation keinen 3D-gedruckten Finger mehr hat, sodass da noch mehr Effizienz bei rauskommt.
Wir bleiben dran.
Wir bleiben dran. Super. Noch einen ganz kurzen Hinweis. Es gibt sowohl für Roboter als auch für 3D-Druck natürlich dieses Jahr noch. Sommerloch und Sommerpause ist vorbei. Eine ganze Reihe von Messen. Die nächste Messe, die wir gemeinsam mit KUKA machen werden, ist, wann ist das? In 2 Wochen. In Wetzlar, die AAA, das heißt All About Automation.
Richtig.
2. Septemberwoche. Da werden wir das erste Mal wirklich... diese Hochzeit vorführen, dass wir einen mobilen Robby auf der einen Seite haben und einen 3D-Drucker auf der anderen Seite und dass der Robby dann den 3D-Drucker teilweise den Deckel aufmacht, die Platte wechselt etc., wo man wirklich dann deutlich sehen kann, auch da, die in der Automation der 3D-Drucker liegt noch ein riesen Feld vor uns, wo man das Ganze noch machen kann. Wir haben im Oktober für alle die, die ein bisschen nördlich von Frankfurt sind und südlich von Hamburg, einen Technologietag in Hasewinkel bei dem Landmaschinenhersteller Klaas. Ne, die haben so ein tolles Greenhouse, wo innovative Technologie drin ist, wo Robbys drin sind.
Kenne ich sogar.
Kennst du?
Ja, ein Kumpel von mir arbeitet dort. Der ist super. Im Bereich Digitalisierung
fürs okay.
Klaas Connect heißt das,
okay.
glaube ich.
Okay, so und da haben die tolle Räumlichkeiten. Genau. Da stehen Drucker von uns, da machen wir einen Technologietag. Da wird das Ganze weiter vorgestellt. Gucken Sie auf LinkedIn. Wir sind in LinkedIn sehr viel aktiv. Wir geben sehr viel Kontakt, sehr viel Informationen, wo man sich immer wieder mit der Sache beschäftigen kann. Und sprechen Sie uns an, Website etc. Nochmal Robert, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Und Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Danke für die Einladung.